S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 13 vom S9Y Infocamp. Das heutige Thema ganz dem Matthias Mies eigentlich gewesen, widmet. Hallo Matthias. Hallo. Nämlich das heutige Thema ist nämlich die weitere Entwicklung von 2K11. Sollte eigentlich schon jeder kennen. Hatten wir schon mal im Podcast.
Es gibt 17 Leute, die das mittlerweile live nutzen. Ich denke, es ist ganz gut bekannt, ja.
Genau, also es hat sich schon mal ganz gut durchgesetzt. Also wer es nicht kennt, eine Template-Entwicklung von Matthias mit einigen tollen und nicht so schlechten Features. Ja, und heute wollen wir ein bisschen drüber reden, oder reden ist gut. Matthias wird reden, ich höre zu und werde versuchen, ein paar gescheite Fragen zu stellen, falls mir welche einfallen. Wie ist denn so mit der Weiterentwicklung von 2K11 weitergegangen ist?
Ja, wir haben am 3. September, also das ist das letzte Datum, was wir in unserem kleinen Notizbuch haben, da haben wir, also Anfang September haben wir das letzte Mal über 2K11 so richtig gesprochen, und das ist ja nun schon eine Weile her. Und seitdem war ich ein bisschen fleißig und habe ein paar Sachen gebastelt und ein paar Sachen dazugehauen, und das wollen wir jetzt mal schnell durchhampeln, was ich da so alles gemacht habe und was vielleicht noch zu tun ist, und hat ein paar Nutzerfragen dazu gegeben, die wir noch ansprechen wollen, und ist das.
Ja, dann fang einfach mal an, Matthias, würde ich sagen. Was soll ich anfangen? Also ich kann, was ich schon vorher mal gesagt habe, was mir ganz besonders an dem Ding gefällt, ist die Navigationsleiste, die sich ja dann, wenn man das Block ganz klein sozusagen oder den Browser sozusagen ganz klein zusammenschiebt, oder wenn man eben sozusagen das Ganze auf einem iPhone oder auf einem anderen Mobilgerät mit kleinem Bildschirm sieht, dass aus der Navigationsleiste dann eine Select-Box wird. Also das ist für mich ein ganz tolles Feature, weil es auch sehr praktisch ist, weil so die früheren Sachen, wo dann die Navigation quasi die Leiste von horizontal auf vertikal umgestiegen ist, musste man halt dann doch wieder um einiges weiter halt scrollen, um dann zum Inhalt zu kommen. So hat man eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, auf die Navigation zuzugreifen, ohne dass es viel Platz auf einem kleinen Bildschirm verbraucht.
Ja, das ist ja in diesem noch relativ jungen Konzept Responsive Web Design ist das eine ganz große Frage, wohin mit der Navigation. Die Navigation ist normalerweise oben auf einer Webseite, damit auch oben im Quellcode, und dann ist halt die Frage, wie man es macht. Du hast es schon angesprochen, man kann das natürlich auch einfach so machen, dass man dann sämtliche Navigationspunkte untereinander hat. Das verschwendet aber echt viel Platz auf kleinen Bildschirmen, und deswegen gibt es diese Möglichkeit, zum Beispiel, was viele Apps machen, dann hast du nur so einen Button oben rechts, und wenn man den klickt, dann ist Bildschirmfüllend das Menü drüber gelegt. Ist auch schön, ist aber für Blogs meines Erachtens nicht so tauglich wie diese Select-Box-Geschichte. Bei der Navigation habe ich tatsächlich auch noch weniges nachgearbeitet. Das ist, einerseits kann man die jetzt komplett abschalten, weil es ja tatsächlich Leute geben soll, die das in Blogs gar nicht brauchen. Die irgendwie sagen, ich habe Impressum und so ein Quatsch habe ich in einem HTML-Klotz in der Seitenleiste oder was auch immer, und deswegen kann man sie komplett abschalten. Und es ist auch seit dem letzten Mal nachgerüstet, dass wenn man Navigationslinks leer lässt, was meistens am Anfang der Fall ist, wenn man es ausprobiert, ne, dann hat man halt die leeren Link Vorgaben aus den Theme Options drin und bekäme dann nicht funktionierende Links. Und das wird jetzt auch template-seitig geregelt. Das heißt, wenn da jetzt ein Link keine URL hat oder die URL nicht korrekt ist, dann wird der Link unterdrückt. Ganz automatisch. Das sind die unspannenden Sachen am Anfang. Genau, jetzt auch, ich habe hier jetzt stehen Druckstyles. Das stimmt grundsätzlich. Also es gibt jetzt CSS-Anweisungen dafür, dass wenn man die Drucken-Option des Browsers auswählt, dann sollte das Block halbwegs vernünftig ausgedruckt werden. Muss aber ehrlich zugeben, da war ich jetzt lange nicht mehr dran. Das kann sein, dass das im Moment gerade nicht 100%.
Was kommt dann raus? Der reine Artikelinhalt oder auch was aus der Seitenleiste oder?
Nee, die Seitenleiste wird, glaube ich, zumindest vollkommen unterdrückt. Es wird üblicherweise bei so Druckstyles wird alles unterdrückt, was im Druck einfach nicht sinnvoll ist. Ne? Zum Beispiel die Navigation braucht kein Mensch in der Ausdruckung, inwiefern das sinnvoll ist, einen Block auszudrucken.
Ja, aber ein Einstandartikel eben.
Es hat natürlich einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie sagen würde, ich druck die Startseite aus oder ich druck die Artikelseite aus. Artikelseite habe ich jetzt gerade mal probiert im Blog von Dirk Heimicke und dann bekommt man halt den Artikel, die Trackbacks und die Kommentare.
Ich denke mal, das ist das, was man braucht.
Der eigentliche Witz ist halt, dass die ganzen Farbgeschichten rausgenommen werden, damit man eben keine Tinte verschwendet. Und solche Geschichten, das ist aber wirklich sehr, sehr basic und letzten Endes auch fragwürdig, ob man es wirklich in einem Blog braucht. Also wann hast du das letzte Mal einen Blogartikel ausgedruckt?
Ich glaube, vorige Woche.
Also, alter Internetausdruck.
Es gibt halt Leute, denen man sowas auf Papier zeigen muss, aus irgendwelchen Gründen.
Ich für meinen Teil habe, glaube ich, noch nie einen Blogartikel ausgedruckt, aber kann man sich ein bisschen so vorstellen, was vielleicht viele kennen, ist Readability. Readability macht eigentlich genau das, nämlich irgendwie aus dem Original-Style-Sheet alles rausnehmen, was irgendwie farbig ist und beim Lesen letzten Endes stört. Das, was dabei rauskommt, ist so ähnlich. Viel spannender ist die Geschichte mit den sogenannten Responsive Media.
Ja, das ist für mich schon auch sehr interessant, weil die Frage von Fotodarstellung in meinem Blog für mich jetzt interessanter wird in letzter Zeit.
Ja, und das ist ein grundsätzliches Problem. Haben wir schon zigmal drüber gesprochen im Podcast, diese Geschichte, dass man eben dafür sorgen muss, dass sich Grafiken auch anpassen. Und Grafiken haben eben eigentlich Dimensionsangaben, die man dann bei Responsive Web Design eigentlich weglassen müsste. Ja, und nun gibt es also mittlerweile eine Lösung, der ist das völlig egal. Das heißt, man kann Grafiken jetzt ganz normal, wie man es gewöhnt ist, über die Mediendatenbank einfügen. Die können auch ein Width und ein Height-Attribut haben. Schnulli, egal, die werden trotzdem eingepasst. Genauso, und das ist der Teil, der sehr viel schwieriger war, werden jetzt auch Videos, eingebundene Videos vernünftig skaliert.
Aber so halbwegs. Ja, Frage, sozusagen Fotos eingepasst heißt aber, wenn die Seitenbreite kleiner wird, dann wird das Foto kleiner, aber du skalierst das nicht drauf, oder? Also wenn ich sage, das Foto, ich gebe eine Width an, eine Breite von 400 Pixel, aber mein Blog, also mein Artikelbereich ist auf einmal 600 Pixel, dann wird es nicht hochskaliert, oder?
Nein, es funktioniert so, dass die Bilder eine maximale Breite per CSS verpasst bekommen und die liegt bei 100%. Was bedeutet, ein Bild wird nie größer als sein Container-Element, also als die Inhaltsspalte. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, muss man ganz klar sagen. Das geht auf die Performance. Und wenn jetzt jemand meint, er muss da irgendwie 2560 Pixel, also im Prinzip in 27 Zoll iMac-Monitor-Auflösung Fotos in seinen Blog packen, dann wird er nicht viel Spaß daran haben. Weil das zieht schon ziemlich an den Rendering-Fähigkeiten des Browsers, weil der Browser dann eben das Bild so weit runter skalieren muss, dass es in die, je nachdem wie breit halt die Inhaltsspalte konkret ist,
reinpasst. Außerdem muss er wahrscheinlich auch die 4 Megabyte mal hochladen oder runterladen.
Das ist das zweite Problem. Diese Anpassung ist ja in erster Linie dafür da, dass die Bilder eben auch auf Smartphones vor allen Dingen vernünftig dargestellt werden und man muss halt auch immer bedenken, wenn ich da jetzt so ein Bild einbinde und das weiß jeder Hobby-Digital-Fotograf, dass schon so die ganz normale Digitalkamera-Bilder, die wiegen schon ein bisschen was und dann muss man sich vorstellen, dass jedes in den Artikel eingebundene Bild, wenn es in Vollformat eingebunden würde, also nicht als Thumbnail aus der Mediendatenbank, sondern als wirklich Vollformat, dann wird das auch runtergeladen. Und das kann Leuten, die auf einer 3G-Verbindung sind, schon ganz schön am Verbrauchslimit ziehen. Das würde ich nicht machen. Generell wäre es toller, es gibt da so verschiedene Ansätze, das über eine PHP-Funktion in Kombination mit JavaScript und der unter HD Access zu lösen, dass der Server praktisch zur Laufzeit immer die jeweils benötigte Auflösung generiert, aber dafür gibt es noch kein Serendipity-Plugin und ich persönlich habe auch noch nicht probiert, das in der Serendipity-Umgebung zu nutzen. Das wäre im Prinzip schlauer, wenn man wirklich eine Seite hat, wo man weiß, okay, ich habe viele Smartphone-Besucher, die Frage ist aber ja auch immer, nicht jeder, der mit dem Smartphone kommt, ist automatisch auf einer mobilen Internetanbindung. Der kann genauso gut in seinem WLAN hängen und sagen, ist mir völlig egal, wie dick die Bilder sind. Und da haben wir über das große Retina-Problem durch das iPad 3 noch gar nicht gesprochen. Das lassen wir jetzt, glaube ich, auch besser.
Ja, sonst wird es zu kompliziert. Gut.
Es gibt jedenfalls eine Lösung jetzt für Videos. Mhm. Das hat, wenn ich es richtig erinnere, vorher schon mit dem neuen Video-Element aus HTML5 schon funktioniert, aber es war ein Problem bei YouTube-Videos, bei Vimeo-Videos und bei allem, was Grishas tolles, wie heißt das Plugin noch?
OMBED-Plugin.
Ja, alles, was das anliefert, ist ein bisschen schwierig, weil das bei OMBED muss ich den Code nehmen, den mir der Server meinetwegen von YouTube anliefert. Und das ist normalerweise ein sogenannter iFrame. Und das Problem mit iFrames ist, dass wenn iFrames auf einem dritten Server liegen, also auf einem externen Server liegen, kann ich das, was im iFrame ist, nicht mit CSS gestalten. Und da gibt es ein schlaues JavaScript-Stück, das nennt sich FitWits.js und das löst genau das. Das ist nicht hundertprozentig ideal, aber zumindest so, dass die, dass das Seitenverhältnis korrekt ist und dass die Videos vernünftig sich auch anpassen, wie es die Bilder tun.
Mhm. Oh. Jo. Nächste Überschrift, Z-Formate.
Oh, total peinlich. Total peinlich.
Aha. Das hätte ich nicht sagen sollen. Steht aber doch, da in unserer.
Das steht im Skript, da muss ich zustehen. Dem Bernd Distler, hallo Bernd, ist aufgefallen, dass die Datumsformate falsch sind. Mhm. Also, was heißt falsch? Die waren nicht sinnvoll. Man kann also in den Theme Options von 2K11 kann man ein Datumsformat auswählen, das dann blockweit genutzt wird, zum Beispiel fürs Artikeldatum, fürs Änderungsdatum von statischen Seiten, für Kommentare. Und da waren ein paar Datumsformate bei, die so nicht gebräuchlich sind. Mhm. Also es gibt ja einmal dieses europäische Datumsformat und gibt es diese amerikanische Geschichte, wo dann ne, erst der Monat, dann der Tag, dann das Jahr. Mhm. Und die waren völlig kraus und das ist Bernd aufgefallen und daraufhin habe ich das korrigiert und darüber hinaus haben wir jetzt, das ist wieder so ein Feature, wo jeder praktisch denkende Webentwickler sagt, haha, ja schön, dass du es umsetzt, aber es nützt dir noch nichts. Entschuldigung, Schluck trinken, sonst werde ich zu schnell heiser. Das ist das Datetime-Format. Mhm. Es gibt ein Element in HTML5, das heißt Time. Ganz umstritten, weil es zwischendurch mal aus der Spezifikation rausgeflogen ist und alle gesagt haben, was, das kann man doch nicht rausnehmen, das ist total praktisch. Und jetzt ist es wieder drin und dem kann man ein Attribut DateTime mitgeben. Das ist deswegen sinnvoll, weil man Time zum Beispiel nutzen kann, um Daten jeglicher Form auszuzeichnen. Ich kann also zum Beispiel, wenn in meinem Fließtext steht, nächsten Montag, kann ich Montag in ein Time-Element packen und damit später irgendwann mal das maschinenlesbar wird und man das zum Beispiel auswerten kann, so in Richtung Mikroformate, gibt es das Datetime-Attribut. Und im Datetime-Attribut muss dann die exakte Zeit stehen, also das exakte Datum. Wenn wir also mal annehmen, ich würde in einen Artikel heute schreiben und den mit Time auszeichnen, dann könnte ich ins Datetime-Format 4. April 2012 23 Uhr schreiben und dann wäre das maschinenauslesbar. Mhm. Dieses Datumsformat muss aber in einem speziellen Format sein. Und dass das jetzt auch noch korrekt möglich ist, das haben wir jetzt auch hingekriegt.
Jetzt hast du natürlich verraten, wann wir aufnehmen.
Ja,
ich hoffe, dass sozusagen die Veröffentlichungszeit nicht so viel später nach ist, aber es kommen die Osterferien, man möge es mir verzeihen.
Wenn das spät kommt, war der Osterhase schuld.
Genau.
So,
jetzt kommen wir zu etwas, wo ich sage, wir wechseln, glaube ich, jetzt die Sprache.
Nein.
Ich verstehe da im Drehbuch, glaube ich, gar nichts. Die Überschrift heißt Polyfills und ab jetzt wird es interessant. ja, versuch uns das mal zu erklären. Das
ist eigentlich auch ganz einfach.
Okay, gut.
Es gibt Features in HTML5, in CSS3, die nicht jeder Browser unterstützt. Das ist nur insofern ein Problem. Nun kann man natürlich sagen, okay, welcher der Browser, der das nicht kann, der kann das halt nicht und gut. Es gibt auch durchaus Features, bei denen das völlig okay ist. Und es gibt Features, bei denen man sagt, es wäre aber schon schön, wenn das in allen Browsern vorhanden wäre. Und dafür gibt es Polyfills. Polyfills sind meistens in JavaScript geschriebene Skripte, die eben bestimmte Features nachrüsten, obwohl der Browser sie nicht kann. Mhm. Und da habe ich seit letztem Mal ein paar eingebunden. Das betrifft das Details-Element, das kennt schon jetzt jeder. Das sind so Geschichten, du siehst ein Stück Text und daneben ist ein Pfeil und dann klickst du auf das Stück Text und dann klappt unten etwas mehr Text dazu aus. Das verwendet 2K11 im Moment für Trackbacks. Und das ist halt auch was nicht jeder Browser kann. Dafür gibt es einen Polyfill. Dann haben wir Accessify HTML5, ist total klasse. Das ist von Eric Eggert. Es gibt diese Way Area Landmark Roles. Robert weiß jetzt, was ich meine. Das heißt im Prinzip, dass der Browser Screenreadern sagt, welche Rolle im Dokument ein bestimmtes Element einnimmt. Ich finde immer, die beste Erklärung ist Role gleich Search. Das ist eben, das bezeichnet, okay, dieses Element enthält das Suchformular. Und diese Landmark Roles unterstützen leider noch nicht alle Screenreader, aber es schadet nicht, sie drin zu haben. Und grundsätzlich sollten Browser das irgendwann mal selber können. Das können sie aber im Moment noch nicht. Deswegen haben wir diese Landmark Roles immer ins HTML mit reinkodiert, was als HTML5 ganz neu war, immer den W3C Validator zu Fehlermeldungen veranlasst hat, weil der dieses Role-Attribut nicht kannte. Und das macht 2K11 jetzt mit diesem kleinen JavaScript vom Eric. Das heißt, das Role-Ding steht nicht mehr im HTML-Code drin, sondern wird über JavaScript hinzugefügt. Dann gibt es einen Fix für etwas, was Robert wahrscheinlich gut kennt. Und zwar, wenn man auf dem iPad, weiß ich es nicht, auf dem iPhone definitiv, da gibt es diesen kleinen iOS-Bug, dass wenn du die Orientierung des Gerätes wechselst, wenn du es also von Hochkant auf quer drehst, gibt es Seiten, da muss man dann nochmal zweimal drauf tappen, damit die Seite ganz korrekt angezeigt wird. Das passiert aber nur, wenn man das Gerät dreht. Das soll dieses JavaScript-Stück fixen. Ich habe es bisher noch nicht live selber prüfen können, aber mir haben Leute gesagt, ja, das funktioniert jetzt.
Mhm. Ja, das muss dann gleich mal ausprobieren.
Hatten wir einen bösen Bug, und zwar verwendet 2K11 schon ganz lange Respond.js. Das ist auch ein Stück JavaScript, was dafür sorgt, dass im Internet Explorer 7 und Internet Explorer 8 diese Media Queries funktionieren, die das ganze Ding überhaupt erst möglich machen, dass du halt verschiedene CSS-Anweisungen für verschiedene Bildschirmdimensionen angeben kannst. Das können die ja nicht, dafür gibt es Respond.js, und Respond.js war zwischendurch kaputt. Da kam also, ich glaube, es war der Hanyu Ivanovic, der mir sagte, Mensch, der benutzt nämlich, der ist Lehrer und muss in der Schule noch den IE7 benutzen. Und der kam darauf und sagte, Mensch, das Block im IE7, da stimmt irgendwas mit den kleineren Auflösungen nicht. Und das ist tatsächlich ein Fehler in Respond.js gewesen. Der kam nicht damit klar mit Seiten, die am Anfang das www hatten. Irgendwas in diesem Script, das kann ich nicht gut erklären, funktioniert mit sogenannten regulären Ausdrücken. Das sind so, für Mustererkennung braucht man die, um also bestimmte Muster in einem Stück Text oder Code zu finden. Und der hat sich da irgendwie an diesem www-Präfix verschluckt. Das ist mittlerweile mit einer neuen Version von Respond.js behoben, aber irgendwann mittelfristig könnte es sein, dass 2K11 mal sehr groß umgeschrieben wird und dann kommen wir vielleicht sogar ohne Respond.js aus. Das könnte man lösen, indem man im Moment funktioniert 2K11 von unten nach oben, nennt sich Mobile First. Das heißt, ich schreibe zuerst im Prinzip die Styles, die alle Geräte brauchen, dann die für die kleinen, dann die für die mittleren Auflösungen, dann die für die großen Auflösungen. das ist natürlich anfällig, weil das funktioniert nur, wenn ein Browser Media Queries beherrscht. Bei Browsern, die Media Queries nicht beherrschen, fehlen da irgendwo Styles. Das könnte man also lösen, indem man sagt, nee, wir schreiben erst quasi die Legacy-Auflösung, also das, was alle können müssen. Weil beim Internet Explorer 7 oder 8 kannst du davon ausgehen, okay, der wird nicht auf ganz kleinen Bildschirmen laufen und auch nicht auf ganz großen. Weil auf mobilen Geräten läuft das Ding nicht und ich behaupte jetzt mal, die wenigsten Benutzer von IE7 und IE8 haben einen monströs riesigen Monitor und wenn doch, haben sie in dem Fall ein bisschen Pech gehabt. Und dann würde man im Prinzip darauf zusätzlich die Styles für kleine Bildschirme und für große Bildschirme schreiben. Das ist mir im Moment zu viel, deswegen läuft das Ding noch mit Respond.js. Und jetzt rede bitte mal einen Moment, damit ich einen Schluck trinken kann.
Okay, na rede ich einen Moment, was habe ich denn? Ich meine, ich kann ja nichts über was weiteres erklären, aber was mir schon an deinen Erläuterungen jetzt auffällt, was ich immer wieder positiv finde und ich glaube, man kann es nicht oft genug herausstreichen, ist, dass es etliche Leute gibt, die einerseits Bugs melden und damit es möglich machen, dass das auch das 2K11-Template besser wird und dass der oder die Entwickler einfach daran weiterarbeiten können, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie so etwas eingesetzt wird, eben zig unterschiedliche Browser, unterschiedliche Mobilgeräte und Co., das kann einer nicht alleine hinkriegen. Und das ist schön, wenn, na, jetzt muss der Stuhl still sein, du musst ja... Das ist ja schön zu sagen, wenn da sozusagen Leute einfach Bugs melden und was ich auch natürlich nochmal positiv finde, dass einfach hier auch Leute einfach mit Code-Schnipseln oder mit größeren Code-Bestandteilen einfach ein bisschen mitentwickeln an dem ganzen Ding und dass so auch ein bisschen ein Gemeinschaftsprodukt hier entsteht und ja, dass das halt hier nicht einer allein werken muss und das heißt, der macht es und sonst interessiert es keinen, sondern dass da wirklich viele Leute an so etwas beitragen. Das finde ich immer wieder das Faszinierende so an dem Thema, wir das Internet macht einsam.
Ja, es ist halt auch, ne, es ist Open Source, also ich stehe jetzt nicht im täglichen direkten Kontakt, aber es sind Projekte von 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Autoren drin und da habe ich Modernizer noch gar nicht mitgezählt. Und die Vorteile sind natürlich bei diesem Cloud-Powered Testing sind natürlich für mich erstmal, ich könnte mir niemals als freier Einzelkämpfer an Entwicklerfront diesen ganzen Gerätepark anschaffen. Das ist finanziell nicht drin und auch, auch platzmäßig nicht. Dann ist es natürlich klasse, wenn ich Leute in der Timeline auf Twitter oder sonst wo habe, die sagen, hey, ich habe hier ein iPad, ich kann das mal schnell testen und der eine hat ein iPhone 4, der andere hat noch ein iPhone 3 rumliegen und dann bei den Android-Geräten ist es ja noch schlimmer. Da gibt's ja verschiedene Browser, die auf verschiedenen Android-Versionen auf verschiedenen Geräten von verschiedenen Herstellern laufen. Und die ganzen Auflösungen und dann sind wir noch nicht mal dabei, dass ich nicht jedes Serendipity-Plugin benutze und teste, aber da kommen wir gleich noch zu, weil da haben auch viele Leute mitgeholfen und die nächste Idee zum Beispiel ist auch was.
Lass mich noch einen Satz vielleicht sagen. So an Leute wie mich, unter Anführungszeichen. Eben, das haben wir schon mal gesagt, aber ich denke mal, kann man nicht oft genug erwähnen. Eben, man muss nichts über Technik wissen und nichts über Coding, nichts über Template-Entwicklung. Wenn man einfach sozusagen eben ein spezielles oder irgendein mobiles Gerät hat und sagt, okay, ich stelle mich einfach zur Verfügung und probiere sowas aus und reagiere vielleicht sogar noch auf Zuruf im Sinne von, klick mal bitte da und probier das bitte aus, dann ist das schon sehr hilfreich. Und wenn man proaktiv quasi an einen Entwickler rangeht und sagt, hey, ich krieg gerade mit, dass du was entwickelst, ich hätte das und das Gerät, soll ich was für dich ausprobieren, denk mal, dann wäre das sehr positiv. Ohne dass man da jetzt großartig selber irgendwelche Kenntnisse haben
muss. Also ganz hart gesagt, ein Entwickler, der den Wert von Testern nicht zu schätzen weiß, ist ein Idiot. Das ist ganz einfach. Ja, es gibt große Agenturen. Grischer arbeitet mitunter in so einer, die tatsächlich so eine Gerätebatterie da liegen haben und wo er mal eben sagen kann, ey, ich bin nachher in der Firma, ich kann das mal auf dem iPad testen, aber die wenigsten Freiberufler dürften auch nur ein Android- und ein iOS-Gerät haben. Jo, Und man muss eben, wie gesagt, auch gar kein Mobilgerät haben oder sonst was. Man kann auch einfach Ideen haben. Mhm. Ein ganz großer Wunsch war, von vielen Benutzern war, was ich jetzt nachgerüstet habe, ist die User-CSS-Unterstützung. Das heißt, es gibt wie in Bulletproof auch wieder die Möglichkeit, sich eine Datei namens User-CSS anzulegen und mit eigenen Styles zu befüllen und 2K11 damit anzupassen. Und die kann dann über eine Theme-Option zugeschaltet werden und ist dadurch, dass sie in dem ursprünglichen Theme nicht existiert, auch update-sicher. Das heißt, die wird, wenn ihr mal 2K11 aktualisiert oder wenn Serendipity aktualisiert wird später und 2K11 ist im Kern, wird diese Datei nicht überschrieben. Was oberpraktisch ist. Und dann kam der Sven Rohweder und sagte, Mensch, kannst du nicht irgendwie einen Generator dafür schreiben? Weil es nicht wenig Leute gibt, die Wünsche hatten, jetzt die Breiten der Seitenleisten zum Beispiel zu ändern. Die sind im dreispaltigen Layout im ursprünglichen Theme relativ schmal und da gibt es viele Leute, die gerne breiter hätten. Und das ist nicht so ganz einfach, weil es eben durch die Media Queries kein triviales CSS mehr ist. Da muss man schon ein bisschen was wissen. Und dafür habe ich dann tatsächlich rein in JavaScript einen Generator zusammengetrommelt, der jetzt auf GitHub liegt und den dann jeder benutzen kann. Und da kann man also so ein paar Werte eingeben. Und ja, im Prinzip kann der nicht viel. Und das, was er ausspuckt, ist auch wie bei jedem Generator nicht unbedingt perfekt. Aber für einen Anfang und für die schwierigsten Styles ist das, glaube ich, ganz gut. Da kann man halt die Layout-Geschichten für zweispaltige oder dreispaltige Layouts verstellen und man kann die wichtigsten Farben verstellen und dann drückt man nur noch auf Generieren und dann spuckt er einem so ein Stück Code aus, was man nur noch in die User-CSS schmeißen muss und fertig. Wird, wie gesagt,
wird es gerade mal wird aus.
In den meisten Fällen da wird das ein großes Nacharbeiten brauchen. Ja, groß vielleicht nicht, aber es ist nicht perfekt, aber der Aufwand, es perfekt zu machen, wäre zu riesig. Das ist das. Und als weitere Bequemlichkeit gibt es jetzt so ein paar zusätzliche Styles, um im Kopfbereich das sogenannte Image Replacement zu machen. Wer das mal sehen möchte, was ich damit meine, geht einfach auf radiofuchs.de, was seit der Umstellung auf Serendipity eben auch mit 2K11 läuft. Und dann sieht man, dass da im Kopfbereich eben im Kopfbereich stehen keine Überschriften, sondern da ist eine Grafik. Die Grafik ist aber in dem Fall nur per Hintergrundgrafik hinterlegt und die Überschriften werden ausgeblendet. Und damit das in Zukunft leichter geht, habe ich ein bisschen da den Quellcode angepasst und mir gedacht, ey, wenn du das extra für Radio Tux machst, dann kannst du es auch gleich ganz in 2K11 packen. Das bedeutet, das Image Replacement muss man immer noch selber machen und in seine User-CSS schreiben. Wie man das macht, komme ich auch später nochmal dazu, wenn wir zu den Benutzerfragen kommen. Aber es ist jetzt halt leichter möglich, als es vorher war. Das ist so ein kleiner Bequemlichkeitsfix.
Ja, jetzt kommt der nächste. Die lange Liste der
Plugins. Ja, so lange ist sie nicht. Das sind halt auch so Sachen, das sind fast ausschließlich Sachen, die mir nicht so wichtig erschienen, weil ich die entsprechenden Plugins nicht unbedingt benutze oder auch Fehlerkorrekturen, die mir nicht aufgefallen wären, weil ich die Plugins nicht benutze. Das ist zum Beispiel das Geshi-Plugin, was man verwenden kann, um Quelltextbeispiele im Blog zu highlighten. Also Syntax-Highlighting. Und da ist es so, warum, weiß ich nicht und erschließt sich mir nicht, aber das Geshi-Plugin setzt Codebeispiele und da wird jeder Entwickler gleich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, nicht in Festbreitenschrift. Was für Code eigentlich ein Muss ist. Und das haben wir jetzt also eingebaut, dass das Geshi-Plugin dann mit 2K11 in so einer Monospace-Schrift gesetzt wird. Dann haben wir Unterstützung für die das Twitter- bzw. Microblogging-Plugin kann in den Eintragsfuß so Tweet This und Identica This Links und eine Kurz-URL zum Artikel setzen. Das geschieht standardmäßig vom Plugin aus mit Grafiken, die nicht jeder schön findet und die nicht zu jedem Design passen. Und deswegen kann man das Plugin auf Smarty-Ausgabe umstellen. Dafür muss aber wieder das Template angepasst werden. Das ist jetzt auch drin. Dann gab es, das sind glaube ich drei Sachen, die alle dem Bernd Distler auch aufgefallen sind. Das ist einmal das Live-Search-Plugin, was dafür sorgt, dass die Suche, während man tippt, schon Artikelvorschläge ausgibt. Das sah nicht gut aus und funktionierte auch nicht, weil das Suchformular dafür eine bestimmte ID haben muss und die hatte es nicht. Das haben wir nachgerüstet. Dann gibt es das Entry-Paging-Plugin, das, wenn man in der Einzelansicht eines Artikels ist, über oder unter den Artikel Links zum vorigen und nächsten Artikel setzt, so wie man es von den Übersichtsseiten her auch kennt. Das haben wir nachgerüstet mit entsprechender Formatierung. Und mein absolutes Highlight war die Comment Search. Das Plugin kannte ich noch gar nicht. Das habe ich mit Absicht übersprungen. Das Comment Search Plugin sorgt dafür, dass bei Suchen nicht nur Einträge, also man kann ja dazu stellen, standardmäßig werden Einträge durchsucht, dann kann man im statische Seiten-Plugin angeben, dass statische Seiten mit durchsucht werden und jetzt gibt es eben auch dieses Comment Search Plugin, was ich nicht kannte, was dann auch noch Kommentare mit durchsucht. Mhm. Und da habe ich habe verdrängt, was damit genau war, aber es war total eklig und das Plugin musste auch noch angepasst werden. Das hat, glaube ich, Grischer Heidenarbeit, habe ich Bernd damals auch so gesagt, dafür, dass er wahrscheinlich der Einzige ist, der dieses Plugin überhaupt benutzt, aber jetzt funktioniert's und sieht auch noch aus. Und das, was ich übersprungen habe, weil worüber Robert sich gerade laut gewundert hat, sind die Anpassungen. Ja, Grischer hat ein bisschen rumgebastelt an dem Gravatar-Plugin, was dafür sorgt, dass man neben Kommentaren diese kleinen Bildchen sieht. Und da gibt's jetzt auch eine Anpassung und das ist jetzt auch Smarty-fähig. Auch das Plugin kann man umstellen auf Smarty-Ausgabe und auch das funktioniert dann mit 2K11. Ja, das waren schon die Plugins.
Na gut, dann kommen wir zum nicht minder wichtigen Kommentarbereich eines Blogs.
Da habe ich tatsächlich viel Eigenarbeit gemacht und zwar gibt es jetzt, das sind beides JavaScript-Funktionen, die halt nur funktionieren, wenn JavaScript aktiv ist, aber die ich ganz sinnvoll fand. Zum einen gibt es eine Funktion, dass wenn man die Vorschau drückt, die Kommentarvorschau, dann springt er tatsächlich hoch zur Kommentarvorschau, was Serendipity ansonsten nicht tut. Da wird also dann hochgescrollt und dann sieht man seinen Vorschau-Kommentar direkt. Das ist das eine. Und das andere, was auch eine witzige Idee ist, die, glaube ich, von Rodney Rehm kam. Wir haben ja in Serendipity-Blogs standardmäßig immer diese Antwortfunktion, dass man auf einen Kommentar antworten kann. Und das wird normalerweise dargestellt durch eine Select-Box, also ein Auswahl-Dropdown. Und das wird jetzt in 2K11 ersetzt durch eine Textvariante. Denn im Prinzip braucht man diese Dropdown-Box nicht. Man kann einfach unter dem Kommentar, auf den man antworten möchte, auf den Antwortlink klicken.
Ja, das auch, ja.
Und das wählt ja eigentlich, niemand wählt ja manuell aus, auf welchen Kommentar er antworten möchte. Das Dumme ist, ich kann dieses Select...
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht.
Okay.
Aber ich bin immer anders, ich weiß.
Dann musst du dir das jetzt einfach wieder abgewöhnen.
Ja, ja. Ich mache beides. Also
warum macht man das? Erklär mir mal. Also erschließt sich mir nicht, wie...
Keine Ahnung, weil man schon mal da unten ist und dann einfach auf die Auswahl draufklickt, aber man könnte genauso gut. Nein, mir ist es passiert, vielleicht wird es nichts ausmachen. Ich habe schon einen Text geschrieben, bin dann draufgekommen, dass ich aber nicht auf Antworten geklickt habe, sondern nur einen Kommentar geschrieben habe und habe dann aus der Auswahlbox noch also ausgewählt, dass ich eigentlich auf jemanden bestimmten antworten wollte.
Okay,
das war quasi meiner Vergesslichkeit.
Das geht dann hier so nicht mehr, weil hier hast du jetzt in Textform dann, wenn du antwortest, Es ist halt auch so, dass man sagt, hey, wenn man nicht antwortet, ist dieses Feld eigentlich überflüssig. Wobei technisch gesehen ist es nicht überflüssig, weil es intern auch wieder etwas regelt. Das ist ein ganz wichtiger Tipp für Template-Autoren. Dieses Feld, mir fällt gerade nicht ein, wofür es so wichtig ist, aber dieses Feld darf man nicht entfernen. Mhm. Ich glaube, es ist irgendwie im Zusammenhang mit der Vorschau notwendig. Und ja, das funktioniert jetzt halt so, man klickt auf Antwort und dann erscheint unter dem Eingabefeld erscheint Antwort zu Kommentarnummer und von wem der Ursprungskommentar ist und von welchem Datum der ist. Das ist auch wieder ein bisschen kompakter und ich fand das eine gute Lösung.
Na, ich meine, das Ganze ein bisschen kompakter zu machen, diesen unteren Bereich ist eh nicht schlecht, weil mit dem Trackback-Bereich, mit dem Kommentarbereich wird das eh und mit diesen 100.000 Links rundherum und Zusatzerwähnungen wird das eh schon schnell unübersichtlich. Und also das ja, aber ich muss mir halt dann halt im Umgekehrten, ich werde das schon schaffen. Geht in meinem Alter gerade
so noch. Kompliziert ist das auch nicht. Nein. Und dann haben wir als drittes im Kommentarbereich Unterstützung für Pflichtfelder. Das heißt, wenn ein Feld im Kommentar als Pflichtfeld markiert ist, wollte ich sagen, dann gibt es in HTML5 jetzt auch ein entsprechendes Attribut und das wird dann korrekt gesetzt. Das bedeutet zum Beispiel, dass in modernen Browsern dann auch eine Prüfung des Feldes vorgenommen wird. Das heißt, man kann das Kommentarformular dann nicht abschicken, wenn dieses Feld nicht oder nicht korrekt ausgefüllt ist. Mhm. Und es hat auch noch wieder den Accessibility-Vorteil, dass Eriks Accessify HTML5 dann auch gleich das entsprechende WayArea-Attribut setzt. Dass auch die Screenreader dann, die modernen, die WayArea schon unterstützen, dann beim Vorlesen auch, was die genau sagen, weiß ich nicht, aber die künden irgendwie beim Vorlesen dann an, dass das ein Pflichtfeld ist, das ausgefüllt werden muss. Das ist ganz praktisch.
Mhm. Ja, dann hast du ein paar Fehler entfernt, was lese ich dann jetzt?
Ja, Kleinkram. Also Dirk ist aufgefallen, das ist halt auch wieder so ein Fall von Cloud-based Bug-Tracking. Ich benutze niemals Kategorie-Icons, ich bin zu faul dazu. Und es gibt aber Nutzer, die benutzen, unter anderem Dirk. Und Dirk hat immer gesagt, sag mal, da zeige ich gar keine Kategorien-Icons an. Sag ich, nee, habe ich reflexartig ausgelassen. Das ist der eine Fehler. Und der andere Fehler war, dass bei der Artikelvorschau in der Serendipity-Verwaltungsoberfläche wurden die Webfonts, die man über die Theme-Options einbinden kann, nicht mit angezeigt, weil ich schlicht und einfach vergessen hatte, die einzubinden. In die Template-Datei für diese Vorschau. Das funktioniert jetzt also auch korrekt und dann haben wir noch so ein bisschen Kleinkram. Kleinkram ist zum Beispiel, dass alle JavaScript-Dateien, und das sind ja mittlerweile durch die Polyfills eine ganze Menge, die werden jetzt minifiziert. Das ist so eine Performance-Geschichte. Minifizieren bedeutet, dass sämtliche Kommentare und Leerzeichen entfernt werden. Das spart, ist wahrscheinlich im Byte-Bereich. Das dürfte selbst bei riesigsten JavaScript-Geschichten kein Kilobyte-Bereich werden, aber mit mobilen Geräten zählt halt jeder Buchstabe, der übertragen werden muss. Dann haben wir auch schön, weil ich da gestern erst noch eine Korrektur gemacht habe, es gibt ein neues CSS3-Feature, was wir, glaube ich, auch schon mal hier besprochen hatten, man über CSS3 jetzt eine Silbentrennung hinbekommt. Das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Das funktioniert also nur in den ganz modernen Firefox-Browsern, glaube ich. Und auch da nur in englischem Text, weil es für Deutsch noch kein Wörterbuch gibt, anhand dessen er entscheiden könnte, wo getrennt werden darf. Aber die Unterstützung ist schon drin.
Ist das optional oder ist das dann vorgegeben?
Schadet ja nichts.
Naja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben will, dass das so Silben getrennt wird. Oder ich weiß nicht, wie perfekt sozusagen die Silbentrennung natürlich.
Das funktioniert zu gut. Ist mir aufgefallen gestern. Da sagte nämlich auch wieder Rodney, sagte, das ist ja gut und schön, aber das sollte er bei Code nicht machen. Wenn du also in einem Fließtextabsatz so ein Stück, kurzes Stück Code hast, wird der Code normalerweise in eine Festbreitenschrift gesetzt. Und in Code möchte man ja eventuell nicht, dass Silben getrennt wird. Mhm. Weil das Trennzeichen kann ja in Code auch, ne? Das kann auch falsch sein.
Oder was ist mit URLs zum Beispiel?
Zum Beispiel auch, ja. Da müsste ich gerade nochmal drüber gucken, ob er die auch mittrennt. Das weiß ich gar nicht.
Mhm. Spannend wäre natürlich auch die Frage, wie ein Screenreader darauf reagiert. Also
das ist immer die Frage. Ich nehme aber an, dass Screenreader das ignorieren noch. Weil wie gesagt, die Browser-Unterstützung ist erst bei Desktop-Browser noch sehr, sehr mager.
Na, ignorieren wäre eh gut. Weil das Gegenteil wäre, wenn sie jede 7-Trennung anzeigen. Das wäre ja unsinnig.
Das sollte schon funktionieren. Und ich bin auch relativ zuversichtlich, da das im neuesten Firefox schon läuft. Und die Mozilla-Leute, Gruß an Marco C., eine hervorragende Accessibility-Abteilung haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon irgendwie an die entsprechenden Stellen weitergeleitet wird, wie das zu handhaben ist. Und dann haben wir noch ein paar kleine Anpassungen. Die kamen, glaube ich, auf Wunsch hin von Matthias vom Düsi-Blog, dem noch aufgefallen war, dass da so Kleinigkeiten auf dem Bild nicht ganz optimal sind. Ich persönlich...
Jetzt warst du ein bisschen gestört. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, falls wir das nicht gut hinkriegen in der Aufnahme?
Ich kann auch gerade mal überlegen, ob ich noch weiß, was das genau war, aber es sind so minimale Geschichten, die auf kleinen, sehr kleinen Bildschirmen nicht ganz ideal dargestellt waren. Ich gucke gerade übers Commit-Log, um rauszufinden, was das genau war. Aber man sieht schon daran, dass ich gucken muss, dass das was sehr Kleines gewesen sein muss.
Das sehr kleine klingt nett, das klingt so Browser in der Armbanduhr oder sowas. Also.
Ja, halt, auf 320er Breite oder so, was mittlerweile, glaube ich, auf Smartphones schon fast nicht mehr üblich ist. Die haben schon relativ größere Auflösungen. Es fällt mir im Moment leider nicht so ein, was es war, aber es wird irgendwas gewesen sein, wie das eine irgendein Text-Area ein bisschen zu breit war oder irgendwie die Suche zu breit war, so ganz minimaler Kram. Ja, und das ist das, was ich seit September so daran gemacht habe.
Klingt nach einer ganzen Menge und wahrscheinlich vieles davon kann man sich eh nur zur Hälfte vorstellen, was dann Arbeit dahinter steckt.
Ich komme noch zum Arbeiten nebenbei, das kann so schlimm nicht sein.
Naja, der Herr Mees schafft ja auch schon so 30 Stunden am Tag, also das wissen wir eh. Du kommst noch nicht ganz an den Herrn Supergarf heran, also, aber es wird schon.
Ja, der rückt das Geheimnis des 48-Stunden-Tages nicht raus. So.
Nein.
Im Vorfeld der Sendung habe ich nochmal rumgefragt, vor allem auf G+, ob es Fragen gibt, die wir im Podcast noch ansprechen sollten.
Da muss man erwähnen, ist ja interessant, es heißt ja immer, Google Plus ist tot, aber wir haben ja auf mehreren Medien gefragt oder auf mehreren Plattformen gefragt und dann, wenn auf G+ die meisten Fragen oder die einzigen Fragen kamen, kann es doch nicht so ganz tot sein. Wir haben den Beweis erbracht. Wir können quasi sagen, unsere Tests haben ergeben, Google Plus lebt.
Ich weiß es nicht, also ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, ich habe schon manchmal den Eindruck, es ist entweder tot oder an speziellen Tagen habe ich den Eindruck, es ist kurz davor, in Isotops Blog umbenannt zu werden, aber also bei mir im Stream passiert nicht mehr sehr viel und das, was passiert, ist nicht so mein Fall. Aber nichtsdestotrotz, es kamen ein paar. Nehmen wir erstmal die von Bernd, die sind einfacher. Bernd hatte eine schöne Idee, nämlich, dass wir vielleicht so eine Art CSS-Kochbuch machen könnten. Darauf komme ich vor allem, weil wir vorhin gesprochen haben, über das Image Replacement, womit man also ein Logo in den Kopfbereich einbauen kann, anstatt der Überschriften. Das ist jetzt zwar was, wo ich sagen würde, Kinder, das ist ein alter Hut, das machen wir seit Jahren, aber für die, die es trotzdem noch nie gemacht haben, sagte Bernd, man könnte doch mal so eine Sammlung machen und dafür wäre das halt ein Kandidat, wo man so Rezepte sammelt, wie mache ich das und das in 2K11. Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich müsste nur mal anfangen damit und dann stünde das auf GitHub im Projekt Wiki. Das ist dafür eigentlich ganz super und da kann man das ganz gut sammeln und dann kann sich da jeder seine Code-Schnipsel raussuchen. Das war eine Sache. Also ja, Bernd, das CSS-Kochbuch kommt. Ich muss nur erstmal dazu kommen, anzufangen. Und wenn jemand solche Ideen hat und sagt, hey, ich habe das und das bei mir angepasst, vielleicht wäre das was, dann am liebsten entweder selber ins Wiki auf GitHub kippen, wobei ich nicht weiß, wie da die Berechtigungen wären und ich müsste das Wiki auch erstmal anlegen. Bis dahin am besten per E-Mail an mich. Und das ist, glaube ich, es könnte sowas Ähnliches werden wie hier dieses fragmentarische Handbuch vom Robert. Dass man so ein bisschen, kann auch gerne eine Linksammlung einfach sein, dass die Leute ihre Anpassungen verbloggen und ich verlinke dann dahin, geht auch. Muss man mal sehen, wie das wird. Und
Ben, ja, sehr gut.
Dann kam die Frage von Dirk Deimecke. Das ist jetzt fast mir persönlich zumindest ein bisschen zu lang für den Rest vom Podcast, aber ich versuch's mal kurz. Dirk hat gefragt, ob und wie man auf Basis von 2K11 sinnvoll neue Templates bauen kann. Ja, das kann man, klar, wie von jedem anderen Template auch. Ich würde es im Moment noch nicht empfehlen, weil es noch sehr in der Entwicklung ist. Also es wird weniger und es werden mehr Commits im Git, wo ich sage, das ist jetzt nur ein Fehler, eine Fehlerbehebung oder eine kleine Anpassung. Aber trotzdem ist es halt immer noch so, dass sich Dinge ändern können. Und dann kann das ein bisschen lästig sein, wenn man auf Basis von 2K11 was gebaut hat, muss man diese Änderung halt in sein daraus abgewandeltes Template übernehmen. Grundsätzlich kann man schon hingehen und kann sich 2K11 schnappen und kann die Template-Dateien anpassen, wie man es haben möchte und kann das CSS anpassen, wie man es haben möchte, auch über die Möglichkeiten in der User-CSS hinaus. Aber das ist auch sehr wahrscheinlich nicht ganz trivial, weil, wie ich schon gesagt habe, das CSS ist leider nicht mehr so ganz simpel. Zumindest dann nicht, wenn man aus Layout möchte. Man muss halt auch, das ist auch wieder so eine Sache, man muss halt auch mehr testen. Diese Media Query Geschichten. Das ist jetzt bei Farben vielleicht nicht unbedingt so das Spannendste, aber ich sag mal so, wenn ich mir beispielsweise über Image Replacement ein Logo in den Kopfbereich baue, dann sollte ich mir das schon auch mal in verschiedenen Auflösungen angucken, wie das vielleicht aussieht. Viel einfacher wird das generell werden, wenn mal geklärt ist, in welcher Form genau 2K11 in Serendipity integriert wird. Dann wäre nämlich das eventuell die Möglichkeit da, das weiß ich aber noch nicht genau, dass man 2K11 als sogenanntes Engine-Template benutzt. Das heißt, dass es gibt diesen Fallback-Mechanismus in Serendipity, der sagt, wenn eine bestimmte Datei in meinem Template-Verzeichnis nicht vorhanden ist, dann hole sie aus Templates Default. Mit einem Engine-Template kann man das so umstellen, dass er sie dann von 2K11 holt. Das ist deswegen praktisch, weil ich halt, um ein neues Template zu schreiben, nicht alle Template-Dateien bearbeiten muss, sondern nur die, die ich wirklich verändern will. Ich muss auch nur die in meinem Template-Verzeichnis haben.
Ansonsten wäre es jetzt vermessen, die Frage zu stellen, wann es sich eventuell entscheiden könnte, in welcher Form 2K11 reinkommt.
Naja.
Oder wovon hängt es noch ab?
Also reinkommen,
ist es nur reinkommen
tut es definitiv, ja. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendein ganz katastrophaler Bug, aber damit rechne ich eigentlich nicht. Reinkommen tut es definitiv in die nächste Version, wann auch immer die genau veröffentlicht wird. Sie ist also auf GitHub jetzt schon in dem entsprechenden, in dem entsprechenden Zweig, der dann genommen wird, um entweder die 1.6.1 oder die 1.7, was auch immer es dann ist, um die herauszubringen, da ist es drin und da bleibt es vermutlich auch drin. Sorry, wir sind beide total heiser heute, oder?
Ja, ja, schon. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das.
Die andere Frage ist, es soll, das ist so im Moment der Konsens, irgendwann mal das Standard-Template werden. Und dann ist eben noch die Frage, gäbe es noch diesen Unterschied zwischen dem Standard-Template, was also einfach nur das ist, was automatisch bei der Installation ausgewählt wird, und dem Fallback-Template, also dem auf Basis dessen oder wo sich andere Templates die fehlenden Dateien abholen. Bis wir das geklärt haben, das könnte gut sein, dass das nicht in der nächsten Version der Fall sein wird. Es ist halt auch so, dass dadurch, dass es in den Kern eingeschlossen wird, erhöht sich die potenzielle Nutzerzahl gewaltig. Im Moment gibt's meines Wissens 17 Leute, die das live benutzen. Es könnten durchaus mehr sein. Wer also in der entsprechenden Liste, die müssten wir vielleicht noch in die Shownotes packen. Ich habe eine kleine Liste in meinem Pinboard-Account, wo ich die Bookmarke, die es verwenden. Wer da also noch nicht drin ist, könnte sich mal in den Kommentaren melden. Das wäre nett. Nicht, weil ich das kontrollieren möchte, sondern weil es einfach sehr praktisch ist zu wissen, wer das benutzt.
Also rein die Shownotes damit.
Und die Zahl der Leute, die das benutzen, wird sich vermutlich dramatisch erhöhen, wenn es denn erstmal im Kern ist. Das liegt zum Beispiel auch einfach daran, dass die Kommunikation über 2K11 ganz viel über Google Plus gelaufen ist, und da war sie natürlich auf Deutsch, und das haben viele der nicht-deutschen Nutzer, glaube ich, noch gar nicht so mitgekriegt, obwohl ich ja stolz und froh mit stolz geschwellter Brust vermelden kann, dass auch der PHP-Erfinder himself mittlerweile 2K11 benutzt in seinem Blog, von dem wir letztes Mal festgestellt haben, dass er eine Serendipity Alpha fährt, dieser Teufelskerl. Aber ich meine, der Mann weiß ja, was er tut, insofern. Was wollte ich denn sagen?
Dass die Englischsprache, der englischsprachige Bereich es noch nicht so genau kennt, 2K11, aber wenn es dann quasi mal in der Standardinstallation drinnen ist, dann wird es natürlich
da auch bekannter werden. Damit, dass es bekannter wird und dass dann auch mehr Anfragen kommen und dass dann vielleicht auch Fehler gefunden werden, von denen ich im Moment noch nicht mal was ahne. Und das alles wird mitentscheiden, in welcher Form und wann 2K11 Standard-Template wird. Bevor es nicht Standard-Template ist, würde ich nicht unbedingt empfehlen, auf der Basis davon neue Templates zu entwickeln. Mehr kann ich dazu leider im Moment gar nicht sagen. Gehen tut's definitiv. Ist wahrscheinlich etwas aufwendiger als bei den älteren Templates, die wir so kennen, aber das war schon immer so, dass komplexere Templates umzubauen etwas mehr Arbeit war. Das war mit Bulletproof so, das war mit dem Hemingway-Template so. Das ist einfach so. Also wenn man eine gewisse Schönheit des Templates und eine gewisse Ausgestaltetheit, ist das ein Wort ausgestaltet? Ist egal.
Klingt gut.
Aber auch wenn man einen gewissen Funktionsumfang haben will, dann muss man halt auch damit rechnen, dass eine gewisse Menge Code kommt, in die man sich gegebenenfalls erstmal einlesen muss. Das ist nicht zu verhindern.
Ja, ist klar. Haben wir damit eigentlich jetzt auch die zweite Frage von Bernd Distler beantwortet?
Lies die bitte nochmal vor und ich räusper mich nochmal in Ruhe.
Okay, die zweite Frage lautet da, wie geht es mit der Entwicklung von 2K11 weiter? Und Zusatzfrage, wird es irgendwann, Anführungszeichen, eingefroren, Anführungszeichen?
Gut, wie es mit der Entwicklung weitergeht, haben wir im weitesten Sinne schon besprochen. Ich gehe davon aus, Stand jetzt, dass wenn ich das FindMore-Plugin und den damit verbundenen Bug irgendwie gelöst kriege, ich hoffe, dass ich das kriege, dann gehe ich davon aus, dass es das tatsächlich erstmal war. Eingefroren wird es in gewisser Weise, wenn es Teil von Serendipity ist. Ich würde empfehlen, kann aber niemanden dazu zwingen, dann auf die Version umzusteigen, die im Kern enthalten ist. Und die wird natürlich auch nicht so oft aktualisiert wie im Moment, wo alle sich das von GitHub holen. Natürlich kann man dann immer noch sagen, hey, das wird nicht oft genug aktualisiert, dann nehme ich weiter die GitHub-Version. Man muss halt, das muss man aber jetzt schon dann damit rechnen, dass bei mir auch mal was kaputt geht und dass es dann mal 2 Tage nicht geht, bis ich raus habe, wie es geht. Ist bisher so noch nicht wirklich viel vorgekommen. Da waren so 2, 3 Sachen, wo es mal einen Tag nicht funktionierte. Aber ich glaube, der Einzige, der es im Moment täglich über GitHub aktualisiert, ist Dirk. Was im Übrigen, wie gesagt, ich habe Dirk schon mehrfach darauf hingewiesen. Er sagt, nö, er weiß das, für ihn ist das okay. Und wenn das so ist, dann ist es auch okay. Und wenn jetzt aber jemand sagt, mir wäre schon lieb, dass das Blog immer halbwegs gleich aussieht, dann sollte man es schon auf einem bestimmten Stand halten, auch wenn einem dadurch eventuell neuere Features eine Weile entgehen. Und insofern gibt es einen automatischen Freeze. Wenn man denn dann, aber wie gesagt, ich kann die Leute nicht davon abhalten, weiter die GitHub-Version zu nehmen. Die GitHub-Version wird so nicht eingefroren, es sei denn, beziehungsweise wenn ich es mal angehe, die angesprochenen Änderungen vorzunehmen, um möglicherweise das Respond.js loszuwerden, dann wird es einen, dann lege ich praktisch einen zweiten Zweig davon an, weil das etwas ist, was ich sehr wahrscheinlich nicht in 2 Stunden schreiben werde. Aber das ist was, wovon der Endbenutzer wahrscheinlich nicht viel mitkriegt.
Mhm. Und ansonsten, ja, es wird so eine Art natürlichen Freeze geben, dadurch, dass ich einfach sage, irgendwann, okay, das ist jetzt so, wie es, ne, wie man sich es vorstellt, und es hat keine Fehler und es fehlt nichts, und dann wird auch eine Phase eintreten, wo das Ding vielleicht nur noch alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen mal aktualisiert wird.
Mhm. Dann freuen wir uns schon
ich
darauf.
Ich wüsste jetzt nicht, was der Nachteil ist, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht, was... also das Einzige ist halt diese Geschichte, dass mal was kaputt gehen kann. Das muss einem bewusst sein. Und wenn einem das bewusst ist, dann ja, muss man damit leben. Und viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Wenn das nicht ausreichend war, sozusagen, möge Bernd bitte in den Kommentaren nochmal genauer nachfragen.
Mhm. Gerne. Oder uns einen Audioschnitt verschicken.
Das wäre auch so toll.
Da, bitte. Ein Audio
oder was auch immer. Auf, bis hier jemand Audio kommentiert hat.
Ja, unbedingt. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, gerade die eine Stunde überschritten. Wir hatten noch was. Wir haben ein bisschen allerlei und wir haben ein bisschen mehr allerlei, als ich jetzt in unserem Drehbuch stehen habe, weil mir jetzt noch 2 Sachen eingefallen sind. Die sind jetzt auch für den Matthias überraschend oder nicht ganz überraschend.
Improvisationspodcast.
Wahnsinn. Na gut, jetzt kommt ja schon. Also es dreht sich ein bisschen jetzt alles um unseren Podcast. Das eine ist, ich möchte gerne dem Matthias gratulieren, der mir dann auch gerne gratulieren darf, wenn er möchte.
Danke. Wir gratulieren uns gegenseitig und im Kreis. Was haben wir erreicht?
Genau, und wir gratulieren natürlich auch und danken natürlich allen Hörern und Hörerinnen und insbesondere allen, die für uns gestimmt haben oder wie auch immer.
Wir gratulieren aber auch Susanne und dem anderen Robert.
Na, das
jetzt müssen wir aber erstmal sagen, wozu.
Und wir gratulieren auch noch ein paar anderen Österreichern und Österreicherinnen. Aber jetzt
kann ich pauschal ganz Österreich gratulieren?
Bitte, dann darf ich ganz Deutschland gratulieren und die Schweiz noch
dazu. Erzähl mal, wozu also, überhaupt? Was soll das Gelaber hier?
Entschuldige. Okay, gut, erster großer Lachanfall in diesem Podcast. Es gibt den European Podcast Award, den haben wir vor vielen, vielen Ausgaben mal ganz kurz erwähnt. Das ist ein größerer, also ein Preis für Podcasts im europäischen Bereich. Wird auch von einer Audiofirma mitgesponsert. Da gibt's auch neben dem europäischen Preisträger auch Landespreisträger. Und ich habe mir erlaubt, und dann noch pro Land noch ein paar weitere Kategorien, damit es noch ein bisschen vielfältiger wird. Und ich habe mir erlaubt, das S9Y Infocamp in Österreich einzureichen. Der Matthias möge mir zu verzeihen.
Serverstandort ist Österreich, also gehört dazu Österreich. Genau. Ja, ist klar.
Genau. Und die Chancen waren auch vielleicht besser. Ja. Und habe im Bereich Personality eingereicht. Es gab insgesamt 14 Einreichungen, war damit der umfangreichste sozusagen Liste. Und immerhin haben wir den 9. Platz erreicht.
Auf Anhieb.
Also ich sag mal immerhin.
Scheint bemerkenswert zu sein, weil Susanne, die mit Robert zusammen, also dem anderen Robert in dem Podcast, in dem Robert, also unser Robert, manchmal der Gast-Robert ist, nämlich in MacPC-Nux, die haben Platz 1 abgeräumt, tadada. Mhm. Und Susanne hat gesagt, auf Anhieb wäre sensationell. Sie hat das in erster Linie aber, glaube ich, über den Zweitplatzierten gesagt, der auf Anhieb Zweiter geworden ist. Ich habe schon wieder vergessen, wer das war.
Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Nein, der Angry Teddy, Platz 2 ist der Angry Teddy, genau. Kann man sehr empfehlen, ist ein Oberösterreicher, der über Social Media regelmäßig podcastet, kann man auch gerne reinhören. Also.
Ja. Und wir sind dann irgendwann 9. Wobei ich mal geguckt habe und ich habe das Punkte- und Stimmensystem nicht ganz verstanden, aber wir sind relativ knapp dran. Hat so viel nicht gefehlt.
Also wir hätten...
wir wären auf Platz 8, 7 oder 6 gelandet oder so. Ich meine, was immer das auch heißt und mit diesen Punkten und Stimmen und wie gesagt, nehmen wir es nicht zu ernst, aber es freut einem doch ein wenig.
Es ist, also, total, es ist total egal und bedeutungslos, aber Susanne und Robert haben gewonnen und wir sind Neunter.
Genau, immer. Genau. Also, Gratulation.
Liebe Zuhörer, Sie merken, wir befinden uns in der Ausblödelphase dieses Podcasts.
Ja. Nein, nicht ganz. Also, dann noch was Zweites, was ich auch noch drinnen stehen habe, was ich in meinem eigenen Blog kurz erwähnt habe, was vielleicht sozusagen eine Auswirkung auf diese Ausgabe haben wird oder auch nicht, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben. Es gibt ein österreichisches Universitätsprojekt, also ein Zusammenschluss mehrerer FHs und Universitäten, nämlich Auphonic, die versuchen eine automatisierte Nachbearbeitung von Podcasts, also nicht, dass es geschnitten wird, sondern man schickt das Ganze an den Auphonic-Server und der versucht zum Beispiel etwas, was zum Beispiel der Levelator macht, die unterschiedlichen Lautstärken sozusagen auszugleichen, bestimmte andere sozusagen Störsignale auszugleichen und sonstiges. Das dürfte, glaube ich, ganz gut schon funktionieren und da steckt auch einiges an Manpower und auch wirklich an wissenschaftlichen, mathematischen Dingen und so weiter dahinter. Also ist nicht irgendwie eine Spintisiererei. Das heißt, ich werde jetzt diese Ausgabe mal, also abgesehen davon, wenn ich vielleicht was schneiden muss, mal an Auphonic schicken. Je nach Endergebnis kann sein, dass dann quasi die auphonixierte Fassung dann auch wirklich dann als Podcast dann in iTunes und Co. landet.
Aber du kannst doch...
Oder auch nicht, werden wir sehen.
Aber du kannst doch die geschnittene bei Auphonic hochladen, oder nicht?
Ja, die geschnittene. Ja.
Weil du sagtest, es sei denn, wenn du was schneiden musst.
Nein, das Schneiden muss ich selber machen.
Ist ja wurscht. Also die wollen jedenfalls durchaus auf wissenschaftlicher Grundlage einen Dienst anbieten, einen kostenlosen Dienst, der einem den Teil übernimmt, der im Prinzip aus der geschnittenen Fassung des Podcasts, der da nochmal so drüber bügelt, kann man das ganz vereinfacht nennen, glaube ich. Also der das Signal anpasst und alles ein bisschen schöner und hörbarer macht.
Genau. Und das ist jetzt, also da gibt es eine lange Liste an Dingen, dass das Ding schon kann und noch machen können soll. Also inklusive dann auch noch der Idee, dass es dann auch noch in mehreren Formaten zum Beispiel ausgeliefert wird, wie MP3, Ogwarbis, AAC, MP.
Das macht er auch. Das ist ja praktisch.
Ja, das soll auch dann, ich weiß nicht, ob er es jetzt schon kann, aber irgendwie soll er es. Er soll dann auch das Ganze sogar auf eine Dropbox oder per FTP irgendwo hinladen können. Ja, also ob er jetzt schon alles kann, weiß ich, muss ich mir noch erst anschauen, aber wie gesagt, die Grundidee ist sehr spannend. Also,
wenn es funktioniert, ja.
Wenn es funktioniert. Also wie gesagt, da sind durchaus, sag ich mal, Leute dabei, die eine Ahnung von Sound haben.
Man kann
aber
auch,
wird man sehen.
Man kann auch echt viel machen. Es gibt eine, ich mache ja nebenbei auch noch so ein klitzekleines bisschen Musik und interessiere mich dafür. Und da gibt es etwas, was allerdings nur im Profibereich benutzt wird, weil es schweineteuer ist. Das nennt sich Autotune. Und das macht faszinierende Sachen. Damit kannst du zum Beispiel diese Geschichte machen, dass du dir irgendwelche Leute von der Straße holst und lässt die irgendwas singen und die singen krumm und schief. Und dann lässt du Autotune darüber laufen und der bügelt es so hin, dass das anhörbar ist. Also dass es sich wirklich gut gesungen anhört. Krasseste Beispiel habe ich mal gesehen, da haben sie irgendwo eine Bundestagsansprache von Angela Merkel genommen, wo sie auch wirklich nur gesprochen hat. Und haben das so durch Autotune gejagt, dass es wie Gesang klang und haben das über einen alten Brecht-Weil-Song gelegt. Völlig durchknallt. Also da gibt es einiges, was man da automatisch machen kann. Insofern kann ich mir vorstellen, dass diese Auphonic-Geschichte funktioniert.
Also wie gesagt, ist noch so in der Beta-Phase, ist gerade erst sozusagen jetzt in die öffentliche Phase gerade. Das heißt, jeder kann sich jetzt dafür anmelden und das ausprobieren. Und gesagt, das möchte ich natürlich jetzt gerne mal machen.
Also Robert.
Genau, ja. Aber wie gesagt, je nach Ergebnis werde es dann vielleicht mal vergleichen mit eigenen Maßnahmen und je nachdem. Aber kann sein, dass eine auphonixierte oder wie auch immer Version dann quasi auf unseren Servern auftaucht. Aber ich wollte es einfach erwähnen, weil ich denke mal, es ist ein spannendes Projekt und kann vielleicht auch andere Podcasts oder wer auch immer damit mit Audio-Files umgeht, auch interessieren.
Ja, ist bestimmt auch super für Audiokommentare.
Ja, genau. Also wenn jemand einen Audiokommentar macht, dann kann er das natürlich noch über aufwendig noch drüber jagen, damit wir es dann noch besser verstehen. Gut. Und das steht jetzt noch kurz in unserem Drehbuch. Ich wollte es gerne erwähnen, weil es mich einfach gefreut hat. Der JimTeam89 ist irgendwie auf Serendipity, also JimTeam89 auf Twitter, auf Serendipity aufmerksam geworden, hat irgendwie den G. Brockhaus auf Twitter, also den Herrn Brockhaus, einmal gefragt, was es da mit Serendipity auf sich hat und warum denn das so viel besser sei oder warum das eigentlich auch ein gutes Blogsystem sei. Und der Herr Brockhaus hat netterweise auf unseren Podcast verwiesen, auf die eine Ausgabe auch, wo er zu hören war. Und ja, aufgrund dessen, dass nach dem Hören dieses Podcasts hat der JimTeam89 dann wirklich begonnen, gleich ein eigenes Serendipity-Blog aufzusetzen und seine alten WordPress-Daten rüber zu transferieren.
Und ein Plugin schreibt er auch schon, oder was?
Das werden wir schauen. Im Moment ist er, glaube ich, mit irgendwas Studentischem beschäftigt. Aber einerseits, wie gesagt, hat mich einfach gefreut, dass unser Podcast auch dazu beiträgt, ein bisschen auch hier zu agitieren. Soll ich jetzt einmal fassen? Und abzuwerben. Nein, aber wie gesagt, man kann es zumindest auch verwenden, einige Ausgaben, wenn man sagt, warum ist das so das an Serendipity interessant, dann verweist doch einfach bitte auf eine Ausgabe, auf spezielle Ausgaben von uns.
Habe ich neulich auch gemacht auf G+.
Also das kann durchaus auch was heißen. Ja, und zum Plugin, und da komme ich auch schon zu einer Vorschau eines nächsten oder einer übernächsten oder überübernächsten Podcasts, müssen wir noch schauen. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen aus, eine eigene Fotogalerie aufzusetzen, so in Zeiten, wo Posteros vielleicht verschwinden wird, wo andere Dienste auf einmal sich einstellen, weil sie meinen, aufgekauft zu werden oder was auch immer.
Ist Posteros eigentlich schon verschwunden oder sind die theoretisch noch
nein,
da?
Nein, die sind an sich noch da. Hm. Es war nur sehr kryptisch. Sie sind ja jetzt von Twitter aufgekauft worden und die Meldung, die sie dazu gebracht haben, war sehr kryptisch im Sinne so, der Dienst wird weiter betrieben. Wenn sich was ändert, werden wir euch das entsprechend mitteilen und wir werden auch jetzt aber irgendwelche Exportprogramme anbieten, dass ihr das auch eure Daten rausholen könnt. Und nirgends stand wirklich dezidiert, ja, aber wir machen weiter.
Ja, das ist ja auch, dass Twitter jetzt nicht unbedingt berühmt dafür ist, dass sie Dienste, die sie aufkaufen, weiterlaufen lassen oder dass sie die kaufen, weil sie an dem Dienst sonderlich interessiert werden, sondern...
Na, ich glaube, sie waren sehr an der Mannschaft und an bestimmten, vielleicht ein paar technischen Features interessiert.
Das ist ja wie mit TweetDeck. Ne? Also TweetDeck haben sie ja auch aufgekauft und jetzt gibt es diese Alibi-Version für Windows und Mac, glaube ich. Ich habe die Windows-Version mal 2 Minuten getestet. Das ist kein Vergleich mit dem alten TweetDeck. Es gibt diese komische Version und irgendwas, was du in Chrome als App laufen lassen kannst, aber es taucht alles nix. Und da ist sehr offensichtlich und es wird halt auch nicht weiterentwickelt. Ich persönlich jetzt auch vom Android-Handy runtergeschmissen als Twitter-Client, weil sich da nichts mehr tut und das scheint tot zu sein und das scheinen sie in erster Linie eben gekauft zu haben, weil sie an der Mannschaft von TweetDeck interessiert waren und es steht zu befürchten, dass das bei Posterous auch der Fall gewesen sein könnte.
Genau.
Und deswegen baut der Robert jetzt eine Bildergalerie.
Genau, deswegen überlegt der Robert eine Bildergalerie zu bauen. Im Moment probiere ich mal, ich nenne es einmal Pivigo aus, weil das recht interessant klingt und weil die auch eine eigene API anbieten. Also ist Open Source, wird aber auch von einer Firma auch ein bisschen mitbetreut, so ein bisschen so wie WordPress, unter Anführungszeichen viel kleiner alles und so weiter. Aber wie gesagt, hat auch eine eigene API und ja, also wie gesagt, der JimTeam, aber auch der Herr Brockhaus sind da vielleicht interessiert, auch da über die API ein bisschen eine Anbindung an Serendipity zu schaffen. Werden wir schauen, ob wir da uns auf diese Software einigen können oder ob wir vielleicht doch in eine andere Richtung gehen, mal schauen. Wie auch immer ist für mich das Thema, also nicht nur aufgrund dessen, sondern auch, dass ja auch das WordPress-Clients jetzt am iPhone ja auch funktionieren und ich darüber quasi jetzt auch Fotos schießen kann und schnell mal quasi blocken kann über mein iPhone und damit quasi fast ein bisschen Instagram für mich ersetzen könnte, rein theoretisch. Also da gibt es ein paar nette Verbindungen, ich will jetzt nicht alle nennen, sondern die Idee ist vielleicht da im nächsten oder übernächsten Podcast ein bisschen mehr zum Thema so Bildergalerien, Bilderverwaltung in Serendipity, Anbindungen, andere Dienste, Client-Nutzung, bla 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 und so weiter zu machen. Und in dem Zusammenhang, nachdem ich ja auch da nur rudimentär und da und dort ein bisschen Erfahrung habe und noch sammeln möchte, der Aufruf, wenn da jemand schon was tut oder getan hat oder irgendwo Erfahrung hat, dann bitte einfach melden. Und wenn er sie besonders Interesse hat, dann gerne auch als Gast bei uns willkommen.
Genau, kommt zu uns.
Genau.
Ist jetzt der Punkt, wo ich mein Sprüchlein aufsage.
Ich glaube, jetzt wäre das der Punkt gegeben, ja.
Wenn es Kommentare und oder Anmerkungen zu dieser Ausgabe oder dem Podcast im Allgemeinen oder den Themen gibt oder ihr einfach nur zu Gast sein möchtet oder was auch immer sonst, dann bitte an den offiziellen S9Y-Infocamp-Quatsch-Podcast Twitter-Account, wollte ich sagen. Ich habe mich verhaspelt, oh Gott. Oder an meinen Twitter-Account oder an Roberts Twitter-Account oder in den Kommentaren im Infocamp-Blog oder über das Kontaktformular im Infocamp-Blog oder per E-Mail an Robert oder mich oder per Audiokommentar oder trommelt uns was Schönes oder ich weiß es auch nicht, gebt uns Feedback.
Ansonsten, genau, ihr könnt auch auf YouTube ein Video aufnehmen. Also.
Ja, auch geil.
Oder Vimeo oder was auch
geil.
Immer. Einfach ein Video aufnehmen.
Nimm mal ein YouTube-Video auf für uns, das wäre überhaupt, oh.
Ja, also da gibt's eine besondere Auszeichnung. Cool. Da überlegen wir uns was.
Da müssen wir uns das ausdenken. Ansonsten, es könnte sein, dass es nächstes Mal um Bildergalerien gibt. Es könnte auch sein, dass es nächstes Mal vielleicht um was anderes geht. Das wissen wir alles noch nicht so genau. Und wann wir das aufnehmen, wissen wir überhaupt auch noch nicht so genau. Und überhaupt Ende der Woche ist Ostern, was soll ich sagen. Ihr kriegt das schon mit.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern, genau. Ist noch ein bisschen hin, aber bis der Podcast raus ist, ist Ostern vielleicht auch schon rum. Man weiß es nicht.
Naja, dann was für schönen Urlaub.
Hier oben in das Norddeutschland man würde man einfach sagen, frohe Ostern gehabt zu haben, ne? Ah ja, das sagt man, das, dann, okay, das sagt man dann Osterdienstag zu den Leuten, die man seit Karfreitag nicht gesehen hat.
Okay, dem kann ich mich anschließen, ja.
Dann?
Es wird wohl eher so sein.
Dann also, packen wir jetzt zusammen. Eine Stunde 15 unterm Gürtel, das passt auch. Ich sag schon mal tschüss, der Robert auch gleich noch und dann geht er schneiden und wir hören uns spätestens beim nächsten Mal oder lesen uns in den Kommentaren.
Ja, dann sage ich auch einfach tschüss, ciao und auf Wiedersehen und danke Matthias wieder mal fürs Dabeisein und Mitaufnehmen und für die vielen interessanten Informationen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.